Allein das Wort fand ich komisch und dabei bin ich Ärztin, ja, ich kenne mich mit Krankheiten aus, weiß, wie der Körper funktioniert, kann mit Diagnosen umgehen, wie man was behandelt, weil ich weiß, wie es physiologisch geht. Da gar nicht. Jetzt war ich aufgeschmissen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute erzähle ich dir mal was Privates. Ein Thema, das ich selbst jetzt gerade erst auf eine ganz neue Art kapiert habe. Demut vor Gesundheit. Und zwar ganz persönlich. Also genauer gesagt geht es um ein Thema, das uns alle irgendwann trifft. Dich auch. Hilflosigkeit. Das Gefühl kennst du auch, ne? Wann warst du zuletzt hilflos? Dieses Gefühl, das dich lähmt, was im Magen sitzen kann wie ein schwerer Stein. Hilflosigkeit kann dich tatsächlich und ehrlich und ernsthaft körperlich krank machen. Und ich will dich heute kurz hinter die Kulissen schauen lassen. Ich war nämlich hilflos und habe mir in dem Zug angeschaut, was sind denn eigentlich die biologischen Prozesse hinter Hilflosigkeit? Macht's wirklich krank? Spoiler, ja, macht's. Und viel wichtiger, wie kann ich diese Prozesse stoppen und Kontrolle zurückgewinnen? Und keine Sorge, ich werde jetzt kein Drama erzählen. Ne? Es gibt sozusagen nur ein paar tote Fische, aber trotzdem reichlich Tränen. Und ich fand mich plötzlich in einer Situation als sozusagen Angehöriger, die konnte ich gar nicht wechseln. Das musste ich lernen. Also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich war total hilflos in einem Medizinthema. Ich kannte die Symptome nicht, ich kannte die Krankheit nicht, ich konnte den Namen noch nicht mal fehlerfrei aussprechen, dieser Erkrankung. Ich wusste nicht, was im Körper passiert und was man jetzt tun muss und ich konnte noch nicht mal Medikamente kaufen, weil ich kein Tierarzt bin. Also davon abgesehen, dass ich auch nicht wusste, welche, war ich tatsächlich super hilflos. Vor 2 Wochen. Genau. Also in den Herbstferien. Also ehrlicherweise hat es total harmlos angefangen. Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du bestimmt, dass mein 10-jähriger Sohn sich schon ewig ein Aquarium gewünscht hatte, über Jahre. Und letztes Jahr am Weihnachten war es dann soweit. Dann hat er es bekommen. Wir haben viele Wochen vorher angefangen, haben das liebevoll eingerichtet mit Pflanzen und Steinen, allem, was dazugehört, haben das eingefahren, so nennt man das, ja, dass da dieser Mikrokosmos stattfindet, Nitrit, Nitrat, bla bla bla. Bis alles super lief und dann gab's zu Weihnachten die ersten Fische. Und das war toll. Und Lenny und ich pflegen das wirklich mit Hingabe. Seit fast einem Jahr, wir hatten nie Probleme, nie irgendwelche Sorgen, alles super. Jede Schnecke hat einen Namen, jeder Fisch hat einen Namen. Wir machen gewissenhaft Wasserproben, sind super stolz auf die Wasserqualität. Alles mega, bis wir neue Fische gekauft haben. Ein paar, gar nicht viel. In den Herbstferien, weil er sich das gewünscht hatte und im Becken noch ganz viel Platz war für mehr Fische und weil er es einfach verdient hat, weil er das so toll macht. Und das Strahlen in seinen Augen, als er sich diese kleinen Fische ausgesucht hat, da geht mir als Mama das Herz auf. Ne? Und die neuen Fische bekamen auch alle Namen und wir haben die ins Aquarium langsam gesetzt, eingewöhnt und so und gucken so 1-2 Tage später. Wir gucken dann jeden Abend und beobachten die Fische. Und der Kleine sagt, Mama, der eine Fisch sieht gepunktet aus. War das schon immer so? Und ich bin so ein bisschen erstaunt, also wir beide sind erstaunt, ist uns vorher gar nicht aufgefallen, dass einer so komische Punkte hatte. Also fast wie so Luftbläschen sah das aus auf den ersten Blick und ich habe ein ungutes Bauchgefühl. Aber ich habe ja keinen Grund, jetzt mir Sorgen zu machen. Die Fische sind quietschfidel, verhalten sich alle total normal. Und am nächsten Morgen sehe ich so weiße Pünktchen und auch noch bei einem zweiten Fisch. Und dann bei einem dritten. Und ich mache Bekanntschaft mit einer mysteriösen Krankheit, die Weißpünktchenkrankheit auf Deutsch. Klingt harmlos, oder? Hm? Gar nicht. Die Weißpünktchenkrankheit, die kannte ich vorher nicht. Ich bin ja auch kein Aquarianer gewesen vorher. Also allein das Wort fand ich komisch und dabei bin ich Ärztin, ja, ich kenne mich mit Krankheiten aus, weiß, wie der Körper funktioniert, kann mit Diagnosen umgehen, wie man was behandelt, weil ich weiß, wie es physiologisch geht. Da gar nicht. Jetzt war ich aufgeschmissen und ich habe das gemacht, was jeder macht, was jeder Patient berichtet. Ich habe erstmal die Symptome gegoogelt wie ein Weltmeister und so kam ich eben auf diese Weißpünktchenkrankheit und habe dann rausgefunden, dass so ein Erreger, so ein einzelliges Wimperntierchen heißt Ichthyophthirius multifiliis, Alter, das kann ich ja noch nicht mal vernünftig aussprechen, dabei bin ich Ärztin, heißt so auf Deutsch sowas wie Fischlaus mit vielen Kindern, viele Söhne, viele Töchter und ist ein Parasit. Bohrt sich in die Fischhaut, ernährt sich dann von der Haut des Fisches, wächst ziemlich schnell, ist dann bald mit bloßem Auge sichtbar als so ein weißer Punkt auf der Oberfläche des Fisches und frisst sozusagen den Fisch von innen auf. Also gar nicht lustig. Und wenn man nicht rechtzeitig eingreift, kann man einen kompletten Aquarienbestand verlieren in ganz kurzer Zeit. Ichthyo, sagen die Profis. Also einzelliger Fischparasit muss man so schnell wie möglich loswerden. Haben wir erst gedacht, die neuen Fischer haben ihn eingeschleppt. Nee, stimmt aber nicht. Ist alles viel komplizierter, komplexer, kann man alles so nicht sagen. Ich war hilflos. Ich hatte einfach keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Wieso? Wie funktioniert das? Welches Medikament? Und durfte auch lernen, Medikamente für Fische kriege ich gar nicht als Ärztin. Bin keine Tierärztin. Und das war auch neu, weil bis dato, die letzten 20, 25 Jahre, wenn ich ein Medikament wollte, hatte ich das innerhalb von ein paar Stunden oder hatte das selber schon vorher zu Hause. Auf einmal war ich selber besorgter Laie auf Hilfe angewiesen, auf Sprechzeiten angewiesen und ängstlich im Internet googelnd hilflos. Und mein Kind eben auch. Das ist neu gewesen. Also so eine Krankheit plötzlich als, was bin ich denn, Angehöriger von Patienten, Fischer als Patienten, ich als Angehöriger, wenn man das so sagen kann. Ich wusste gar nicht, was wir machen sollen. Und die Fische fingen an zu sterben. Dieser Parasit breitet sich im Wasser unbemerkt ganz schnell aus, wie sich Krankheiten im menschlichen Körper ausbreiten können. Zum Beispiel, wenn die Tiere gestresst sind oder Wunden haben oder. Mit bloßem Auge siehst du das nicht. Aber Fisch ist da. Und als Mama bricht das mir das Herz, wenn ich daneben stehen muss, wie meinem Sohn die dicken Tränen kullern, der mich hilfesuchend ansieht und sagt, Mama, du bist doch Ärztin, mach was. Und ich bin hilflos, machtlos. Und zusehen ist schrecklich, finde ich. Und außerdem habe ich zugesehen, wie Lenny gelitten hat. Der hatte auf einmal weniger Hunger, keinen Appetit, wurde immer leiser, lustloser, bedrückter, wollte nicht zum Sport. Und da ist mir das erste Mal wirklich klar geworden, Hilflosigkeit, also das Gefühl kenne ich natürlich, das kennst du bestimmt auch, kann krank machen. Gesundheit und Krankheit in Bezug auf Hilflosigkeit hatte ich bis dato nicht auf dem Schirm. Hilflosigkeit, eigentlich eine normale Emotion, kennt jeder von uns, aber wie gehe ich damit um? Wie bringe ich das meinem Kind bei? Also mir hat das noch nie einer bewusst beigebracht. Mir hat das niemand gezeigt, also weder im Medizinstudium noch in der Facharztausbildung noch danach. Gesundheit und Hilflosigkeit, wie schütze ich mich? Und dann dachte ich, das ist auch eine Chance. Eine Chance zu lernen, wie geht man damit um? Wie schütze ich mich? Wie bleibe ich gesund? Wie kann ich meinem Kind beibringen, damit umzugehen? Und wir haben offen über unsere Gefühle gesprochen. Ich sag dir gleich, was ich gelernt habe. Das habe ich dir mitgebracht. Wir haben am Ende wirklich tolle Berater gehabt, die uns geholfen haben. Wir konnten das Aquarium retten. Über die Hälfte der Tierchen lebt noch. Alle sind wieder quietschfidel. Aber dieses abhängig sein von einem Experten, eine Diagnose von Latz geknallt kriegen und nicht wissen, was das ist und was das bedeutet und nicht wissen, wie mir geschieht, komische lateinische Worte, keine Idee, was los ist. Das war für mich nochmal neu nach 20, 25 Jahren Ärztin sein. Ist der Experte kompetent oder nicht? Berät er mich ehrlich oder nicht? Hat er mir zugehört oder nicht? Das war nochmal eine ganz andere Art und Weise, Medizin zu fühlen, als in all den Jahren und Jahrzehnten, die ich das schon mache. Also dieses fremdbestimmt sein, überfordert sein, hilflos sein, verunsichert sein, mein Kind, das mich anfleht, Mama, mach was. Und egal, wie viel Wissen und Kompetenz ich mir über die Jahrzehnte angeeignet hatte, in dieser Situation, Unsinn, hat mir gar nichts genutzt. Also so eine simple Krankheit, von der ich heute weiß, dass in jedem Aquarium immer wieder vorkommen kann und ganz häufig ist, so simpel kann alles erschüttern, im Handumdrehen. Und so verstehe ich auch, Gesundheit ist gar nicht selbstverständlich. Also Krankheit kann nicht nur passieren, wenn man was falsch macht. Gesundheit ist ein Geschenk, solltest du ehren und bewahren. Und Krankheit kann passieren, egal wie richtig du alles machst. Und ich habe wirklich ständig dran gedacht, wie sich Patienten fühlen müssen, wie schwer es ihnen fallen muss, nach einer Diagnose Ruhe zu bewahren, auszuhalten, dass jemand anders die passende Therapie auswählt, Geduld zu haben, wenn die Genesung nicht sofort eintritt. Also wenn ich als Ärztin schon so hilflos vor einem Fischbecken stehe, wie mag es jemandem gehen, der plötzlich eine schlimme Diagnose im eigenen Körper erfährt und damit konfrontiert wird? Und diese Hilflosigkeit, auf die will ich in dieser Folge ein bisschen eingehen, weil Gesundheit tatsächlich viel zerbrechlicher ist, als wir oft wahrhaben wollen und uns wünschen und wir Menschen so gerne in der Illusion leben, dass wir alles unter Kontrolle haben. Ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, kann nichts passieren. Ja, doch. Und das Leben kennt keine Garantie. Natur ist schonungslos. Und Weißpünktchenkrankheit gibt es auch in einem scheinbar perfekten Becken voller gesunder Fische, wie wir dachten. Wir waren so stolz, dass wir alles so toll und richtig machen. Und dann hat sich dieser Parasit durch unsere gesamte Fischgemeinschaft buchstäblich durchgefressen. Und keine Vorsicht konnte die aufhalten. Keinen Schutz gab's. Und so ist Medizin oft auch. Du kannst alles richtig machen und trotzdem von Krankheiten überrascht werden. C'est la vie. Und das habe ich gelernt aus dem Kapitel und das habe ich dir mitgebracht. Also nicht nur, dass mir diese Erkrankung eine Lektion erteilt hat, die ich so schnell nicht vergessen werde, nämlich wie mächtig und beängstigend das Gefühl der Hilflosigkeit sein kann, insbesondere wenn es vielleicht einen Angehörigen trifft, wie oder sogar ein Kind von dir, sondern auch, wie du damit besser umgehen kannst, eleganter umgehen lernen kannst. Dafür habe ich dir diese Folge gemacht, aus dem, was wir gelernt haben, aus diesen Wochen. Und 5 Schritte habe ich dir mitgebracht. Werbung. Snacks, wir alle lieben sie, ob in der Mittagspause, unterwegs, beim Sport oder abends auf der Couch. Aber geht das auch bewusster, also mindful, wie ich immer sage? Ja klar, absolut. Heute freue ich mich wieder, von Koro unterstützt zu werden. Die bieten nämlich großartige Alternativen zu herkömmlichen Snacks, nämlich in vegan, bio, ohne Palmöl und wie ich immer sage, zum Reinlegen lecker. Ein echtes Highlight für mich ist die Bio-Pistazien-Schnitte. Stell dir vor, 45% Pistazien, vollgepackt mit natürlichen Zutaten und damit perfekt für den kleinen Hunger zwischendurch. Also egal ob auf der Arbeit, im Büro, unterwegs. Das ist ein echter Energielieferant. Und dann, echter Geheimtipp, wie ich finde, als Mama, gibt es noch die Bio-Dattel-Haselnusscreme. Die ist super cremig und dabei 100% natürlich. Auf dem Brot, im Müsli oder einfach mal direkt aus dem Glas, kein Urteil hier, ist die echt himmlisch. Perfekte Mischung aus süß und nussig und ist frei von raffiniertem Zucker. Und wenn du eher Lust auf was Knackiges hast, probier doch mal die Bio-Cashew-Kerne in Zartbitter-Schokolade. Cashews sind reich an wertvollen Nährstoffen und in Kombination mit der Zartbitter-Schokolade hast du dann einen Snack, den ich nicht nur köstlich finde, sondern einwandfrei vertreten kann. Also, snack doch mal mindful, bewusster. Schau mal bei Koro vorbei und sicher dir mit dem Code Gesundheit, einfach das Wort Gesundheit eingeben, 5% auf das gesamte Sortiment. Alle Details, den Code und den Link findest du natürlich auch wie immer in meinen Shownotes. Werbung Ende. Schritt 1, Hilflosigkeit akzeptieren. Was passiert da eigentlich? Also fangen wir mal ganz wissenschaftlich an. Was passiert, wenn du dich hilflos fühlst? Hilflosigkeit aktiviert dein Stresssystem deines Körpers, also genau genommen die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse. HPA-Achse, hast du bestimmt schon mal gehört, habe ich schon öfter drüber gesprochen. Dein Gehirn schüttet vermehrt Corticotropin-Releasing-Hormon aus. CRH heißt das. Also ein Hormon, was die Produktion von Cortisol ankurbelt. Dem Stresshormon, das kennst du bestimmt. Also Stresshormone werden ausgeschüttet, du schüttest Cortison aus. Auf kurze Sicht hilfreich, du bist wachsam, aber wenn das anhält und du auf Dauer Cortisol ausschüttest, nicht mehr gesund. Wenn die Hilflosigkeit anhält und der Cortisolspiegel chronisch erhöht ist, dann kannst du krank werden, weil dein Immunsystem schwächer wird, weil deine Verdauung leidet, Durchfall zum Beispiel, also Reizdarmsyndrome, vielleicht schon mal gehört, dein Schlaf wird schlechter. Ich habe tatsächlich schlechter geschlafen. Lenny hat viel schlechter geschlafen. Studien zeigen, dass chronische Hilflosigkeit das Risiko für Herzerkrankungen erhöht. Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankungen, Herzinfarkt, also Handlungsbedarf ist angesagt. Hilflosigkeit macht krank, Vorsicht, Gefahr. Hilflosigkeit ist wichtig, händeln zu lernen. Wie kannst du Hilflosigkeit kontrollieren? Also Schritt 1, erstmal verstehen, das macht krank, wirklich. Schritt 2, Akzeptanz. Das ist dein erster Schritt zur Regulation. Also vielleicht denkst du dir, Akzeptanz klingt ein bisschen passiv, aber hier steckt ein kluger biologischer Mechanismus hinter. Azipere, annehmen, in Empfang nehmen, akzeptieren, das ist wirklich so. Also wenn du das Gefühl der Hilflosigkeit bewusst annimmst und tatsächlich dich damit abfindest, dass du jetzt gerade hilflos bist, dann senkt das nachweislich die Aktivität deines sympathischen Nervensystems. So verrückt es klingt, aber das heißt, dein Körper schaltet runter von Kampf- oder Fluchtmodus in den Ruhenervmodus, in den Parasympathikusmodus. Also du akzeptierst, dass du hilflos bist und durch diesen simplen Gedanken sinkt Cortisol wieder. Dein Cortisolspiegel kann wieder runtergehen und du findest wieder Zugang zu klareren Gedanken. In der Natur gibt es zum Beispiel auch Schutz durch Unterordnung. Also Jungtiere und Welpen zum Beispiel überleben in der Gruppe, indem sie Hilflosigkeit zeigen und erhalten dadurch Schutz in der Gruppe. Akzeptiere, du bist gerade hilflos. Setz dich hin, fühl, spür mal rein in das Gefühl, ganz bewusst, wie fühlt sich das an, wo sitzt das? Bei mir sitzt das im Magen insbesondere. Wo sitzt das bei dir, Hilflosigkeit? Atme mal tief ein und aus, das habe ich mit meinem Sohn auch gemacht. Lass mal den Atem an die Stelle fließen, wo es sich am schwersten anfühlt, wo es sich so zusammenballt, so krampft. Halte das mal aus, das Gefühl. Gar nicht so einfach. Hilflosigkeit, fühlen, bewusst, hinfühlen, aushalten. Mal 3 Minuten. Und Studien zeigen, dass bereits nach 3 Minuten Cortisolspiegel messbar sinken. Also setz dich hin, wenn du hilflos bist. Atme, fühl mal rein in das Gefühl und du tust dir massiv was Gutes. Wie ein Medikament. Du senkst Stresshormone. Nächste Frage. Was machst du jetzt? Aber das ist die nächste Frage. Die Basis ist akzeptieren, damit du nicht in diesem Strudel der Hilflosigkeit gefangen bleibst, sondern wieder handlungsfähig wirst, unabhängig wirst. Und dann kommt Schritt 3. Reaktivität versus proaktives Handeln. Also du musst dein Reptiliengehirn austricksen. Reptiliengehirn, in der Neurowissenschaft sprechen wir vom Reptiliengehirn. Das ist ein älterer Teil deines Gehirns. Und wenn du dich hilflos fühlst, wenn es um die Wurst geht, dann übernimmt dieser uralte Teil, da macht er keine Kompromisse, da will er kein Risiko eingehen. Dann übernimmt ein ganz alter Teil deines Gehirns und da fährt sofort ein automatisches Stressprogramm ab. Das Problem ist nur, diese Reaktivität hält dich in der Hilflosigkeit gefangen. Du brauchst eine Lösung und die ist proaktives Handeln. Also Studien zeigen, dass schon kleine, winzig kleine kontrollierte Handlungen deinen sogenannten präfrontalen Kortex aktivieren. Das ist der Teil des Gehirns hinter der Stirn, also vorne am Kopf, der für rationale Entscheidungen zuständig ist, dass du wieder denken kannst, dass du entscheiden kannst, dass du handeln kannst, dass du rauskommst aus dem reaktiven Modus, zurück in den aktiven Modus, Kontrolle zurückgewinnen und wieder aktiv entscheiden und handeln. Und eine super Übung dafür ist tatsächlich, so einfach das klingt, schreib dir jeden Tag, am besten jeden Morgen, 3 kleine Aufgaben auf, die du heute wirklich realistisch erledigen kannst. Egal wie klein. Also jetzt vielleicht nicht einatmen, ausatmen, Pipi machen, das ist ein bisschen sehr klein, aber meinetwegen auch das, wenn du nichts anderes hast. Aber 3 kleine Aufgaben, die du wirklich erledigen kannst, dieser Anruf, Treppe staubsaugen und einen Apfel essen, kleine Sachen. Und mach dir bewusst, das ist Selbstwirksamkeit. Jede abgeschlossene Aufgabe stärkt dein Gefühl der Selbstwirksamkeit und das beruhigt dein Nervensystem. Und damit schaltest du dein Reptiliengehirn wieder aus und dein Großhirn darf wieder in die Führung gehen und da willst du hin. Also 3 kleine Aufgaben, die du wirklich ehrlich ernsthaft erledigen kannst, egal wie klein, und jede abgeschlossene Aufgabe bringt dich zurück in die Kontrolle. Dann kommt Schritt 4, die Macht der Achtsamkeit, Neuroplastizität nutzen. Also Achtsamkeit ist mehr als ein Trend. Sei bewusst, sei mindful, sage ich ja immer. Also sei achtsam, das sage ich nicht ohne Grund. Achtsamkeit verändert nachweislich deine Gehirnstruktur. In der Medizin sprechen wir von Neuroplastizität. Habe ich mindestens eine Podcast-Folge drüber gemacht. Neuroplastizität, die Fähigkeit deines Gehirns, sich umzubauen, sich selbst zu verändern. Wenn du achtsam bist, wächst deine graue Hirnsubstanz, insbesondere im präfrontalen Kortex, also vorne, hinter der Stirn, wo die Entscheidungen getroffen werden. Das bedeutet, du stärkst genau die Hirnregion, die dich aus der Hilflosigkeit herausführt. Mit Achtsamkeit. Einfach nur, weil du achtsam bist, kannst du Kontrolle zurückgewinnen. Also könntest zum Beispiel eine Mini-Meditation machen. 3 Minuten, 5 Minuten nur. Schließ die Augen, atme tief ein und aus, konzentriere dich nur auf deinen Atem, spür, wie sich deine Lungen weiten, dein Bauch weitet und wieder entspannt. Atme bewusst aus, bewusst ein und wenn Gedanken kommen, lass sie einfach vorüberziehen wie Wolken. Und jedes Mal, wenn du den Fokus zurückholst, komm zurück in die Achtsamkeit, worum geht's gerade, trainierst du deinen präfrontalen Kortex. Auch wenn es nur 3 Minuten ist, kannst du ernsthaft und nachweislich deine Hirnstruktur positiv verändern. Und Schritt 5, kleine Schritte. Kleine Schritte, große Wirkung, die 1%-Regel. Die 1%-Regel, die kennt man eigentlich immer nur im Kontext mit dem Firmenwagen, aber hier geht's um was ganz anderes. Hier geht's drum, im Kontext der Überwindung von Hilflosigkeit basiert die 1%-Regel auf der Idee, dass selbst winzig kleine Verbesserungen, also 1% Verbesserung oder 1% Veränderung, Mini-Veränderungen, langfristig extreme Auswirkungen haben. Also diese Regel besagt, dass du nicht sofort große, riesige, drastische Maßnahmen, Änderungen anstreben musst, schaffst ja wahrscheinlich meistens nicht, sondern es reicht, wenn du nur 1% verbesserst, 1% veränderst, 1%. Und mit der Zeit summieren die sich auf, diese kleinen Fortschritte, und führen zu spürbaren Ergebnissen. Also nach 100 Tagen sind das 100%. Nach einem Jahr sind das über 300%. Und das ist wissenschaftlich ausnahmslos erwiesen, dass Menschen, die sich konkrete Ziele setzen und seien sie noch so klein und diese erreichen, gesünder und glücklicher sind. Ich sage das nochmal. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die sich konkrete Ziele setzen und diese auch erreichen, egal wie klein die Ziele sind, gesünder und glücklicher leben. Konkret, signifikant, messbar, gesünder und glücklicher leben. Und das gibt dir das Gefühl der Kontrolle zurück und lenkt deine Aufmerksamkeit zurück auf das, was machbar ist. Also vielleicht so als Fun Fact, das Gefühl der Kontrolle macht dich glücklich. Und weil du die nächsten Schritte dann kennst, und planen kannst, fühlst du dich besser. Also allein das Planen macht zufriedener, zeigen Studien. Und das Umsetzen erst recht und das Erreichen sowieso. Also Menschen ohne Ziele sind im Umkehrschluss unzufriedener, energieloser und depressiver. Und es dürfen kleine Schritte und kleine Ziele sein. Also 1%, kleine kontinuierliche Verbesserungen, anstatt dich auf ein Riesenziel zu fokussieren, also nicht direkt irgendwie 30 Kilo abnehmen oder so, machst du winzige Schritte, 200 Gramm abnehmen, 300 Gramm abnehmen, 1% Fortschritt pro Tag, nicht schlimm, kaum spürbar, kriegt man hin, addiert sich auf über die Zeit, kann es enorme Fortschritte bringen. Also konzentrier dich auf das Machbare. Wenn die Aufgabe überwältigend erscheint, brich's runter auf kleine erreichbare Aktionen und ganz besonders, wenn du dich hilflos fühlst, mach Mini-Aufgaben draus und diese kleinen Mini-Veränderungen, die du bewältigen kannst, die machst du halt. Ein Anruf, eine Aufgabe, eine kleine Sache, 10 Minuten, jeden Tag. Machbar und du wirst Ziele erreichen und dich besser fühlen. Und der Effekt der Kumulation, auch wenn es nur 1% ist, ist auf deiner Seite. Jeden Tag 1% besser, nach einem Jahr bist du 38 Mal besser als vorher. Ne? Also das ist das Konzept des Zinseszins, des Wachstums. 1%-Regel, machbar, kontinuierlich und du bekommst deine Kontrolle zurück. Wenn du dich hilflos fühlst, ist das dein Weg. Konzentrier dich auf kleine, konstante Fortschritte und bleib am Ball und das Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit wird immer stärker werden und dich letztendlich aus der Hilflosigkeit herausführen. Haben wir genauso gemacht. Und das führt dich natürlich direkt zu deinen
Hausaufgaben.
5 kleine Sachen. Diese Woche, bis nächsten Mittwoch. Erstens, akzeptiere bewusst das Gefühl der Hilflosigkeit. Wo hast du das denn im Alltag? Also, vielleicht Politik, jetzt wurde Trump gewählt, unsere Politik ist zerfallen, unsere Regierung. Wo hast du das? Wo fühlst du dich hilflos? Akzeptier das und setz dir 3 kleine erreichbare Ziele pro Tag. Also was kannst du denn selber tun, damit du dich besser fühlst, gesünder fühlst, Kontrolle übernimmst? Vielleicht entwickelst du ein Mantra, das du täglich wiederholen kannst. Ich bin absolut gesund oder ich gehe heute raus an die frische Luft oder ich bin voller Energie. Ein Mantra, das jeden Tag wiederholen. So albern das klingt, so effektiv kann das sein. Mach doch eine kurze Atemmeditation täglich in deinem Alltag. Nur diese Woche bis nächsten Mittwoch. Jeden Tag 3 Minuten atmen. Als bewusste Meditation. Und fünftens, denk dran, vergiss das nicht, die 1%-Regel. Es sind die winzig kleinen Schritte, die große Veränderung bewirken. Welche 7 kleinen Schritte, 7 mal 1%, willst du denn gehen bis nächsten Mittwoch? Abnehmen, gesünder essen, mehr Sport machen, dich konkreter bewegen, was lernen, was ist es? Nur eine Woche lang, jeden Tag, ein ganz kleines Mini-Ziel. Bis nächsten Mittwoch. Schreib dir das auf. Und falls du mir auf Steady folgst, schicke ich dir eine elegante Alltagshilfe zusätzlich per Mail, kostenlos, zum Thema Hilflosigkeit. Damit kommst du unter anderem mein Lieblingsmantra für Gesundheit geschickt und meine Lieblingsatemmeditation zugesendet, automatisch. Und wenn du auch immer noch in den Lostopf kommen möchtest, um ein Tourticket in der Stadt deiner Wahl zu ergattern, dann schreib mir, die Verlosung läuft noch. Also, wenn du zu meiner Tour kommen möchtest, rezeptfrei, was Ärzte keinem sagen, wenn du da ein Tourticket haben möchtest, gewinnen möchtest, dann schreib mir. Schreib mir per Mail oder auf Instagram, was dieser Podcast mit dir gemacht hat an Nebenwirkungen. Also was hat sich bei dir verändert? Putzt du jetzt Zähne auf einem Bein oder isst du mehr Äpfel oder was ist los? Und dann kommst du in den Lostopf und 20 Gewinner werden gezogen. Und die Gewinner werden von mir persönlich benachrichtigt und du darfst dir dann das Ticket in der Stadt deiner Wahl wünschen. Also Hamburg oder Berlin oder Frankfurt oder Essen. Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann kauf dir doch ein Ticket oder 2. Gibt's an allen üblichen Vorverkaufsstellen oder unter www.hesen mit Doppel-E, hesen-konzerte.de. www.hesen-konzerte.de. Dann kauf dir ein Ticket oder kauf eins und verschenk das. Das ist ja wie Gesundheit verschenken, ehrlicherweise. Also ist ja ein Abend voller Spaß und auch medizinische Erkenntnisse und Gesundheit lernen. Und ich würde mich riesig freuen, dich auf meiner Tour zu sehen. Komm doch vorbei, das wäre super. Das fände ich noch viel cooler als nur hier im Podcast. Alle Details, den Link findest du natürlich auch in meinen Shownotes. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilst, mit uns teilst. Also schreib mir doch, schreib mir in die Kommentare, da wo du mich hörst, auf Spotify zum Beispiel, schreib mir doch, ob dir das hilft, was ich hier mache. Oder was du selber beitragen kannst, damit wir was von dir lernen. Ich würde mich freuen, Feedback zu bekommen. Sei bewusst, sei mindful, sei selbstbestimmt. Ich wünsche dir noch einen großartigen, gesunden, erfolgreichen und glücklichen Tag. Einen Tag ohne Hilflosigkeit. Was sage ich? Eine Woche voller Kontrolle und Freude. Bis nächsten Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.